Hallo und guten Morgen an diesem Samstag, den 18. Mai. Mein Name ist Max und ich bin Sportstudiobetreiber in Hamburg. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein erholsames Wochenende und gute Unterhaltung mit Episode 165.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Morgen und auch von mir ein Willkommen im Wochenende. Und für alle Taylor Swift-Fans schon mal heute der Hinweis, nur noch etwas über 9 Wochen bis zu den Hamburger Konzerten. Also wir können sagen, der Countdown für Taylor Swift in Hamburg, der läuft. Was sind unsere Themen heute? Zum einen ist natürlich der Mann bei uns, der jeden Samstag eine Challenge zu bestehen hat. Matthias Iken, der stellvertretende Chefredakteur des Abendblatts. Er bekommt 3 verschlossene Umschläge, in denen 3 verschiedene Themen drin sind. Er kennt die Themen nicht, muss sich aber für einen Umschlag entscheiden und dann darüber aus dem Stand talken bzw. zu dem Thema, wir verlangen schon ein bisschen mehr, referieren. Aber den Anfang übernimmt ein Mann, der ein, ja, was ist er denn eigentlich? Er ist Pfarrer, er ist Karikaturist, Journalist und er ist Autor. Sein größter Erfolg heißt Simplify Your Life, wurde weltweit mehr als 4 Millionen Mal verkauft. Umso beeindruckender, denn Simplify Your Life ist ein Sachbuch. Werner Tiki Küstenmacher. Wir haben uns gedacht, er ist der Richtige für ein Thema, mit dem wir uns in der Redaktion schon seit längerem beschäftigen, nämlich der Frage, wie halte ich das eigentlich aus, ständig so viele schlechte Nachrichten zu hören? Es gibt ja immer mehr Menschen, die sagen, ich höre und sehe keine Nachrichten mehr, Zeitung lesen habe ich auch eingestellt. Das zieht mich zu sehr runter. Der Overkill an schlechten Nachrichten ist im Moment aber auch schwer zu verkraften, gebe ich gerne zu. Wie können wir mit dieser Situation umgehen? Mal sehen, welchen Rat uns Werner Tiki Küstenmacher mit seiner Erfahrung und seiner Gelassenheit gibt. Und wir steigen gleich mal ein mit der Frage, Werner, schauen Sie denn noch Nachrichten?
Noch Nachrichten, aber ich weiß das Problem von Nachrichten. Also eine Tagesschau, da passen glaube ich 5 oder 6 Nachrichten rein und danach hat man so das Gefühl, jetzt weiß man, was in der Welt los ist und dabei hat man Nadelstiche, ganz winzige Teile nur von dem mitgekriegt, was in der Welt los ist. Und zwar halt immer so eine ganz komische, meistens sehr, sehr negative Auswahl.
Ja, aber funktionieren wir Menschen nicht eigentlich so? Also ich sag mal, all diese Experimente, die Journalisten auch unternommen haben mit, ja, hier den ganzen Tag nur gute Nachrichten oder immer die gute Nachricht am Schluss. Wir Menschen sind gar nicht so gepolt. Wir sagen immer, wir wollen gute Nachrichten hören, aber wenn es denn so kommt, ist das meistens am Ende nicht so relevant und so begehrt wie halt die schlechten Nachrichten.
Ja, also ich bin auch kein Freund von guten Nachrichten, also die gute Nachricht des Tages oder sowas wurde ja immer wieder probiert. Also ich mag das Wort konstruktiver Journalismus. Das hat, glaube ich, der Chefredakteur vom dänischen Radio, der hat es erfunden, diesen Begriff. Und das hat eine ganz schöne Geschichte, weil Dänemark ist ein Land mit ganz vielen Schweinen. Ich glaube, die haben doppelt so viele Schweine wie Einwohner und haben halt ganz riesen Schweinezuchtbetriebe. Und da gab es dann immer das Problem mit den Antibiotika, die Tiere bekommen. Und dann hat ein Journalist vom dänischen Radio hat sich gedacht, wir berichten immer über diese Misswirtschaft und diese schlimmen Zustände in der Landwirtschaft. Wie wäre es denn, wenn ich meine journalistische Power dafür nutze, um Lösungen zu finden für dieses Problem? Und dann ist er da in Europa rumgereist und hat in Holland, glaube ich, dann eine Alternative gefunden, Probiotika. Und davon hat er berichtet im dänischen Radio und hat damit eine kleine Revolution in der dortigen Viehzucht ausgelöst. Und das finde ich eine tolle Idee. Und diesen konstruktiven Journalismus, den bemerke ich auch immer mehr in Deutschland. Aber der geht natürlich nicht in der Nachrichtensendung, sondern da muss man eben sagen, ich lese und höre und sehe nicht diese Kurznachrichten, sondern ich steige tiefer in ein Thema ein.
Ja, früher hätten wir ja vielleicht auch gesagt, die Tagesschau, das ist ja eigentlich eine relativ kurze, kompakt zusammengefasste Sendung. Um jetzt mal bei der Tagesschau zu bleiben, weil das ist ja immer so das Symbol für Nachrichten. Können ja 1000 andere Sachen noch erwähnen. Aber lassen Sie uns mal bei der Tagesschau bleiben. Und mittlerweile kommt einem das manchmal lang vor. Also dieser ganze Trend durch Social Media und selbst wenn ich Spiegel Online zum Beispiel mir angucke, ich scroll ja die ganze Zeit, bis ich was finde, was mich interessiert. Dann gucke ich mir die Schlagzeilen an und wenn mir das als Info reicht oder es mich interessiert, klicke ich ja gar nicht erst drauf, um den Artikel zu lesen. So, das heißt, also nicht nur ich sag mal, die junge Generation, sondern auch wir Älteren, Menschen, die im Leben stehen, die vielleicht sich auch für Nachrichten interessieren, neigen ja mittlerweile auch dazu, dass es zack, zack gehen muss und wir sind sonst weg.
Also es gab ja diesen, oder gibt diesen Rolf Dobelli, ein Schweizer Autor, der dieses komplette Nachrichtenfasten empfohlen hat. Und der hat es, glaube ich, auch selber ein paar Jahre durchgezogen. Jetzt aber hat er auch wieder gesagt, ne, man kann schon Nachrichten auch hören. Wenn man halt weiß, ich sollte mich bei den wichtigen Themen eben auch noch anderweitig informieren. Ich denke jetzt gerade an Phoenix, also den Sender Phoenix. Der hat, glaube ich, leider sehr spät abends, glaube ich um 23 Uhr, hat der eine Nachrichtensendung, die dauert eine Stunde. Und in der Sendung gibt es immer nur drei Themen oder zwei manchmal nur. Und dann hört man zum Beispiel Politiker, die im Bundestag sprechen, mal 4, 5, 6, 7 Minuten lang. Dann hört man so eine halbe Rede von jemand. Und das ist dann erstaunlich, wie auch Politiker eigentlich in die Tiefe gehen, was die sich überlegen und was da für Arbeit dahinter steckt. Und wenn man halt immer nur so ein Schnipsel kriegt von Politikern, so einen Satz, da kann das Problem nicht rüberkommen. Ne? Also ich denke schon, man kann einen neuen Zugang dazu gewinnen. Aber das Wichtigste ist für mich, dass man erkennt, dass unser Gehirn auf alarmierende, gefährliche Nachrichten halt besonders reagiert und wir haben sozusagen keine richtige Wahrnehmung dafür, für das, was alles okay ist. Also in unserem persönlichen Umfeld, bei den meisten Leuten ist ja alles gut. Also wir werden nicht auf der Straße überfallen, wir sind nicht in einem Kriegsgebiet und das wahrzunehmen, das ist so mein Anliegen und da steckt halt so eine Grunddankbarkeit gegenüber dem Leben dahinter.
Ja, aber das ist dann ja vielleicht auch für manche Menschen schwierig in Einklang zu bringen. Also ich kann das natürlich nicht beurteilen, 60er Jahre, Kuba-Krise und was da alles sozusagen auf die Menschen nach, lassen wir die Kriege auch mal raus, ne? Ersten und Zweiten Weltkrieg ist ja so weit weg, aber dass da auf die Menschen eingeprasselt ist, deswegen, ich würde immer mal sagen, wir hatten in den 80er Jahren Angst davor, nach Tschernobyl, dass noch ein Atomkraftwerk hochgeht, wir hatten Angst davor, dass der Kalte Krieg zu einem heißen Krieg wird. Ne? Waren die Zeiten damals entspannter oder waren wir entspannter? Weil heutzutage haben wir ja das Gefühl, spätestens seit Corona, wir stolpern von einer Krise in die andere. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, können wir noch heizen morgen? Naja, kann es auch passieren, dass wir hier nicht mehr genügend Benzin vielleicht haben, weil irgendwo ein Krieg ausbricht und wir uns das nicht mehr leisten können. Oder die Tanker irgendwo hängen bleiben und dann sind die Regale im Supermarkt leer. Also das ist so eine Kette von Problemen, die auf uns einprasselt. Dass da manche Leute überfordert sind, das können wir doch wahrscheinlich nachvollziehen, oder?
Absolut. Also ich bin so drauf gekommen, als ich mich beschäftigt habe mit Gehirnforschung, also diese Neuropsychologie. Und da gibt es einen Knaben, der heißt Daniel Kahneman. Kahneman, der ist jetzt vor ein paar Tagen gestorben im hohen Alter. Der hat den Wirtschaftsnobelpreis 2002 dafür bekommen, dass er nachgewiesen hat, dass Wirtschaftskrisen meistens entstehen aus der Angst vor der Wirtschaftskrise. Also es ist ein psychologischer Auslöser. Und der hat mit ganz vielen herrlichen Experimenten, er hat auch einen Bestseller geschrieben, Schnelles Denken, Langsames Denken heißt es. Also es gibt das schnelle Denken, das ist unser emotionales, limbisches System. Und dann gibt es langsame Denken, das ist unser Verstand, also die Großhirnrinde, diese Riesenstruktur, die unseren Schädel so groß macht. Und das limbische System ist sozusagen unsere Alarmanlage. Und wenn wir von einem schlimmen Einzelfall hören oder wir nehmen wahr, dass irgendeine Entwicklung schlecht geht, also dass die Einbruchsdiebstähle in Deutschland steigen oder sowas, dann überdeckt dieses limbische System mit seinen sehr heftigen, sehr schnellen Reaktionen, überdeckt sozusagen unseren Verstand. Das englische Wort dafür ist Bias, da gibt es so kein richtigen deutsches Wort dafür, also praktisch eine Verzerrung. Also wir haben eine Wahrnehmungsverzerrung ins Negative und die findet immer globaler statt. Und ich glaube, das liegt daran, dass auch die Politiker diese Psychologie unseres Gehirns immer besser kennen. Und gerade eben populistische Parteien, Diktatoren und so weiter nutzen diese Fehlschaltung in unserem Gehirn und versorgen uns nicht mehr mit Fakten, sondern mit Emotionen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Trend, der in der Politik um sich gegriffen hat. Und man muss einfach cooler werden. Man muss sagen, ja, hey, ich will jetzt mal die genauen Fakten sehen. Und das habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich so bestimmte Meldungen, wo irgendwelche Zahlen genannt werden, wo ich mir dann die Freiheit nehme, das mal nachzuchecken, sozusagen zu googeln. Und da stellt sich oft raus, die wahren Zahlen sind gar nicht so schlimm. Oder man muss es in Verhältnis setzen, ne?
Aber die Zeit muss ich auch erstmal haben. Also das ist ja so, also der ich sag mal, ein normaler, in Anführungszeichen normaler Mensch setzt sich vielleicht morgens hin, hört Radio, liest Zeitung und abends guckt er dann nochmal, da ist sie wieder, die Tagesschau. Und zwischendurch dann auch noch alles nachzuprüfen, wenn einem was komisch vorkommt, ist ja vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Also Sie sind da auch sehr interessiert dran. Also ich meine, da gibt es ja viele Menschen, die das so machen wie Sie. Aber der Trend, der normale Trend, würde ich doch, ist eher, dass die Menschen sagen, oh Gott, ist das alles schrecklich. Und Sie haben eben das so beschrieben nach dem Motto, wir müssen gelassener bleiben. Wie werde ich denn gelassener, ohne jetzt jede Meldung nachzugoogeln? Also was ist sozusagen der Transmissionsriemen, der mich dazu bringt zu sagen, ja, die Welt ist einfach, wie sie ist. Ich kann es ja eh nicht ändern. Aber wie kann ich trotzdem ein glückliches und ausgeglichenes Leben führen, ohne dass ich meine Augen davor verschließe, wie schlimm es ist? Das meine ich ja auch nicht.
Genau, also darum geht es auch nicht, dass man jetzt sich das alles schön redet und schön färbt. Und man muss jetzt auch nicht jeden Tag stundenlang googeln und die Fakten checken oder sowas. Mir reicht es schon, wenn man das mal exemplarisch macht und wenn man auch so ein grundsätzliches Misstrauen entwickelt gegenüber diesen alarmistischen Nachrichten. Also mir fällt jetzt gerade ein konkretes Beispiel ein. Und zwar sind es die Windräder, also die Windkraftwerke in Deutschland, die schädlich sind für Vögel. Also ich weiß jetzt die Zahlen nicht so ganz genau, aber an einem Windrad sterben vielleicht, je nachdem wo es steht, zwischen 10 und 100 Vögel im Jahr. Und jetzt gibt es sogar Anlagen, die das vermeiden. Also wenn ein Raubvogel kommt, dass das Windrad dann langsamer dreht und so weiter. Okay, also wir kommen da irgendwie auf 100, 200.000 tote Vögel durch Windkraftwerke. Wenn man dann aber anfängt zu recherchieren, dann findet man raus, ich glaube, 7 oder 8 Millionen Vögel sterben im Straßenverkehr. Bestimmt 60, 70 Millionen Vögel sterben pro Jahr an unseren Fensterscheiben. Und je nach Schätzung zwischen 100 und 200 Millionen Vögel sterben durch Katzen.
Ich ahne, worauf Sie hinaus wollen.
Ne? Also jetzt, man muss sich angewöhnen, so schlimme, emotional schlimme Themen auch mal ganz cool statistisch zu sehen. Sogar die Kriegstoten, da habe ich so eine Grafik, kann man im Internet finden, wie die Zahl der Kriegstoten seit dem Zweiten Weltkrieg beständig abgenommen hat. Das ist so eine gezackte Kurve, da gibt es dann immer wieder mal einzelne Ausreißer. Aber selbst der Ukraine-Krieg, so schlimm und schrecklich der ist, er bleibt von den Totenzahlen im Rahmen, ja, so hässlich das jetzt klingt. Aber also der Koreakrieg zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, der hatte 10, 20 Mal so viele Tote pro Jahr wie jetzt der Ukraine-Krieg. Das klingt dann so immer nach Verharmlosung.
Ja, ja.
Aber auch sowas kann man in Verhältnis setzen. Also seit den 50er Jahren war die Zahl der Verkehrstoten immer höher als die Zahl der Kriegstoten. Also wir haben jetzt im vergangenen Jahr haben wir wahrscheinlich 150.000 Kriegstote gehabt weltweit. In derselben Zeit hatten wir 1,5 Millionen Verkehrstote. Das kann man nicht gegeneinander aufwiegen, ist klar. Aber über die Verkehrstoten wird fast überhaupt nicht gesprochen und keinen regt's auf, wirklich. Und die Kriegstoten, die bedrohen uns, die Menschen können nicht schlafen. Es gibt Jugendliche, die Selbstmordgedanken haben wegen dieser Kriegstoten.
Ja, also dieses in Relation setzen, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Da gibt's ja auch immer mal wieder Literatur oder man kann es irgendwo auch im Internet relativ leicht recherchieren. Manchmal sieht man es auch im Fernsehen oder liest es in der Zeitung, will ich ja gar nicht sagen, dass man darüber nicht informiert wird. Man muss es bloß auch aufmerksam suchen, weil zum Beispiel, genau wie Sie es eben beschrieben haben, zum Beispiel die Bildung von Kindern weltweit steigt jedes Jahr. Es ist nicht so, dass die Kinder ungebildeter werden, auch in den Krisengebieten, die wir jetzt aktuell haben, ist das am Ende nicht der Einfluss, der diese Kurve wieder nach unten bringt. Und das gilt für ganz, ganz viele andere Themen auch, wo man sagt, also müssen wir nur noch mal die Medizin einfach zu Rate ziehen, was da an Fortschritten jedes Jahr gemacht werden. Und der geht ja nicht zurück, dieser Fortschritt, sondern der kontinuierlich steigt. Da haben Sie recht, es gibt sehr viele gute Nachrichten und man muss sie tatsächlich dann auch wahrnehmen. Aber umgekehrt vielleicht auch zum Schluss nochmal die Frage, wenn jemand damit nicht klarkommt und sagt, mich überfordert das. Und ich bin erstaunt, wie viele Menschen ich mittlerweile in meinem weitesten Bekanntenkreis habe, die sagen, ich gucke gar keine Nachricht mehr, ich halte das nicht aus. Und das sind Menschen, die sich eigentlich dafür interessieren. Ist das am Ende dann die letzte Ausfahrt der Autobahn, dass man sagt, ja, ich komme, wenn ich damit nicht umgehen kann, was passiert in meinem Leben, wenn ich nicht mich über Politik und Weltgeschehen informiere? Passiert doch auch nichts. Ich kann auch genauso weiterleben.
Eben. Also ich finde, man muss eben immer diese Nachrichtenwirklichkeit, und wir erfahren über die Welt sehr viel, über Medien, ohne dass wir dort wirklich selbst waren. Und das muss man immer in Verhältnis setzen mit der Wirklichkeit, die wir erleben. Also die wir tatsächlich wahrnehmen. Also unser ältester Sohn lebt in Australien. Und weiß ich noch, dann haben wir mal in Melbourne und dann haben wir hier Nachrichten gesehen und dass es irgendwie Waldbrände gibt rund um Melbourne und dass das irgendwie ganz bedrohlich ist. Es wirkte alles sehr, sehr schlimm. Und da haben wir ihn angerufen, so, Simon, um Gottes Willen, wie geht's dir? Seid ihr gesund? Seid ihr im Leben? Und der hatte das gar nicht mitbekommen dort. Also es war nicht unmittelbar in Melbourne erlebbar, sondern es war auch in Melbourne nur erlebbar, wenn man mit dem Auto dahin gefahren ist und mit der Kamera das gefilmt hat. Und die Australier gehen mit Naturkatastrophen sowieso viel cooler um, sagt er, weil er sagt, da ist immer irgendwo ein Hurricane oder ein Waldbrand oder irgendwas, ein Buschfeuer. Also wir sind da anders drauf. Also ich glaube, das ist schon auch nochmal in unserer deutschen Seele, gibt es da auch nochmal eine ganz bestimmte Gestimmtheit, die da sehr drauf reagiert.
Also ich fasse mal so ein bisschen zusammen, was ich jetzt von Ihnen gelernt habe. Erstens, es kommt schon auch ein bisschen drauf an, wie ich Nachrichten wahrnehme und wie ich sie verarbeite, sprich, nehme ich einfach alles hin oder nicht? Oder sage ich auch mal, ja, ich check das nochmal, beziehungsweise ich überlege, ob diese Quelle für mich die richtige ist. Das war ja schon mal der erste Punkt, den Sie angesprochen hatten. Und der zweite ist einfach gelassener damit umzugehen, dankbarer für das, was wir im Leben tatsächlich haben, weil an sich in der Regel geht's uns ja hier auch in diesem Land immer noch sehr gut.
Absolut. Also ein Trick, den ich ganz nett finde, ist, wenn man zum Beispiel jetzt, man sieht in der Tagesschau, irgendwie Katastrophenfilme. Also da ist ein Haus eingestürzt, da sieht man irgendwie verzweifelte Leute, die da rumlaufen. Dass man jetzt sich vorstellt, die Kamera zoomt so ein bisschen das Bild größer und man sieht mehr. Also man sieht zum Beispiel, dass da sind Häuser eingestürzt, aber wahrscheinlich sind in der Stadt auch noch viele Häuser stehen geblieben. Man sieht eine Katastrophe, man sieht irgendwie ein Unglück. Jetzt zoomt man in Gedanken zurück. Und dann sieht man wahrscheinlich auch Hilfskräfte, die nicht immer so gleich abgebildet werden, sondern man sieht, dass da auch sehr viel Konstruktives in einem Katastrophengebiet passiert. Und mit Google Earth kann man auch immer ganz toll arbeiten. Das habe ich auch mal spaßeshalber gemacht. Spaßeshalber ist jetzt schlechte Wort. Also wenn man so ein Katastrophengebiet, Überschwemmungsgebiet oder so sich anschaut auf Google Maps, dann sieht man, das ist dann doch auch nur ein ganz kleiner Bereich von diesem Land. Auch damals bei uns die Ahrweiler-Katastrophe, das war ein, wenn man jetzt die Deutschlandkarte sieht, war es ein winziges Gebiet, in dem natürlich schreckliche Sachen passiert sind, aber das ist einfach eben unser Gehirn, das vergrößert dann das Ganze bildlich und kann eben nicht mehr unterscheiden, was ist schlimm und was ist noch prima am Funktionieren. Also ich habe sogar mir jetzt von Leuten erzählen lassen, in der Ukraine funktioniert ganz, ganz viel. Die produzieren Sachen, die exportieren in die ganze Welt ihre Sachen. Es gibt halt einzelne Gebiete, Hotspots, wo Bomben einschlagen, aber ganz vieles von der Ukraine funktioniert. Wie gesagt, das ist nicht Verharmlosung, aber dass man dass man unsere Welt einfach realistischer einschätzt und die meisten Menschen sind gut und die meisten Sachen auf der Welt funktionieren.
Das ist doch vielleicht ein guter Gedanke, der uns allen hilft, etwas gelassener auf die aktuelle Lage zu schauen. Egal, was gerade los ist, das meiste auf dieser Welt funktioniert. Die meisten Menschen auf dieser Welt sind gut. Tolle Perspektive, toller Ansatz. Deshalb vielen Dank an Werner Tiki Küstenmacher. So, jetzt aber Werner raus aus der Leitung, denn Besuch ist angesagt im Abendblatt-Podcast-Studio. So, jetzt haben wir natürlich einen kompletten Themenwechsel. Wir sind traditionell samstags ja immer mit Matthias Iken verabredet, unserem stellvertretenden Chefredakteur, der die drei Umschläge schon vor sich hat, nichts weiß, welche Themen jetzt gleich auf ihn zukommen.
Leider nein.
Und wie so oft, bevor wir die Themen dann langsam, aber sicher angehen, Matthias, ich stelle dir immer eine Frage zum Thema Fußball. Du bist immer noch im siebten Himmel.
St. Pauli Aufstieg? Ja, so vielleicht im sechsten. So langsam wird man da ein bisschen abgesenkt, kommt die Realität wieder näher.
Was ich natürlich von dir wissen möchte, ich habe auch ein Familienmitglied, welches mit seiner Freundin den Platz gestürmt hat. Warst du im Stadion und warst du auch auf dem Platz?
Ja, natürlich waren wir im Stadion, wir waren auf dem Platz. Wir
mit
waren
wem?
Zu dritt auf dem Platz. Meine Tochter hat mich raufgezehrt. Mein Sohn ist ja auf der Ultraseite, insofern war klar, dass er da hingeht. Und ich musste eigentlich mit. Ich hatte gar keine Wahl, aber es war sehr, sehr unterhaltsam und es war auch ganz schön drängelig.
Ja, das, also die Bilder, ich habe es im Fernsehen nur gesehen, ich fand es sensationell. Die Stimmung muss ja auch einmalig
gewesen sein, oder? Ja, wir haben schön gesungen, großer Freiluftchor, Spaß gemacht. Also gerne wieder, vielleicht dann nächstes Jahr als deutscher Meister.
Und das, ich wusste, dass du zu Demut und Bescheidenheit neigst.
Genau, das ist meine Charaktereigenschaft.
Aber jetzt mal eine ernsthafte Frage. Steigen die sofort wieder ab?
Das ist jetzt wirklich eine ganz schwere Frage. Ich kenne ja nicht mal den Kader der Bundesliga-Mannschaft FC St. Pauli. Also da würde ich mich heute nicht festlegen. Ja. Ich glaube eher, das ist ja eine alte Fußballerweisheit, die ich da gerne zitiere, das verflixte zweite Jahr ist für Aufsteiger eigentlich gefährlicher als das erste, weil da ist man noch im siebten Himmel oder im sechsten. Und von daher glaube ich, wir haben Chancen, aber man muss es sehen.
Ja klar, aber das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Saison und Unterhaltung ist ja garantiert mit St. Pauli.
Genau, so, ich nehme mal auf jeden Fall Umschlag 1, weil wir sind ja Tabellenerster.
Okay, dann mach mal die anderen auf und wir haben uns ja beide angewöhnt, dass wir die Themen trotzdem ein bisschen streifen.
Ja, wenn ich was dazu zu sagen habe, du mich nicht nach irgendwelchen Promis
Moment,
fragst.
Moment, Taylor Swift, warst du ja ziemlich im Film.
Ja. Welcher Podcast war der erste, den du gehört hast?
Ja, das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil du machst ja selber nicht nur den Podcast hier mit mir ab und zu am Samstag, sondern du hast ja auch eigene Podcasts. Wie viele Podcasts machst du noch? Für alle, die es nicht kennen.
Den mache ich. Ich habe auch noch mal so zwischendurch sporadisch mit unserem großartigen Polizeireporter André Zanfakili.
Eine Legende.
Den Blaulicht-Podcast, der aber nicht so richtig reüssierte gemacht. Eigentlich schade, weil er ist, finde ich, ein begnadeter Erzähler. Und ansonsten gebe ich ganz ehrlich zu, den ersten Podcast, den ich gehört habe, und das klingt jetzt wirklich furchtbar eitel, war der erste Podcast, den ich selber produziert habe.
Entschuldige. Also, du machst einen Podcast hier beim Abendblatt.
Ja.
Welcher war das? War das der Blaulicht?
Das war der Stadtentwicklungspodcast
damals ja
mit Dorothee Stapelfeld. Der ist ja auch schon jetzt ein paar Jahre her.
Ja.
Insofern, das war der Beginn. Wir waren ja sehr, sehr früh dabei mit Podcast, also auch unsere Zuhörer zu erreichen. Und das war wirklich einer, den wollte ich dann mir mal anhören.
Sag mal, aber ganz im Ernst, Matthias, das finde ich ja schon ein Knaller. Du hast mit dem Medium noch nie was am Hut gehabt und sagst, ich mach's jetzt aber mal so ungefähr.
Das ist ja am Ende des Tages, es ist ja wie ein vertontes Gespräch und da hatte ich jetzt nicht so viel Angst vor.
Also,
ich bin immer noch kein Hardcore-Podcast-Hörer. Ich höre natürlich deinen Podcast, und höre das, was wir so machen, aber ansonsten, also ich nehme es mir immer vor, zum Joggen oder zum Autofahren mir mal welche runterzuladen, mache ich auch sporadisch, aber ich bin jetzt nicht so ein Heavy-User. Ich bin einfach immer noch Heavy-Reader. Ich lese sehr, sehr viel Zeitung.
Ja, mache ich auch, aber darf ich das denn hinzufügen? Weißt du, tatsächlich der erste Podcast, den ich bewusst regelmäßig gehört habe, war garantiert nicht der erste Podcast, den ich in meinem Leben gehört habe, aber den ich regelmäßig gehört habe, war tatsächlich das Morning Briefing von Steingart. Den habe ich tatsächlich regelmäßig gehört.
Ja, regelmäßig stimmt. Den habe ich auch schon, höre ich immer mal wieder. Ich finde ja, dass Gabor Steingart ein sehr begabter Journalist ist, aber es hat auch eigentlich Gründe, warum er früher Print gemacht hat. Ich finde, er schreibt sehr, sehr schön. Seine Stimme höre ich jetzt nicht so gerne.
Ja, gut, Stimme, das ist ja auch immer so ein bisschen Geschmack.
Gehört dazu, also es hat immer Gründe, warum Menschen zum Radio, zum Fernsehen und zu Schreien in Sumpf gehen. Und das wird jetzt gerade alles so ein bisschen aufgelöst.
Okay, Podcast haben wir ganz kurz gestrichen. Das ist nicht unser Hauptthema. Welches Thema bleibt dir auch erspart?
Ich habe es gerade schon aufgemacht. Da hast du allerdings mich wirklich erwischt. Da kann ich nur noch ein bisschen aus meiner Vergangenheit als Wirtschaftsredakteur zehren. Wann warst du das letzte Mal bei Esprit?
Du weißt doch den Hintergrund der Frage. Esprit ist pleite.
Ja, das klar weiß ich das.
So, und der Hintergrund, ja, der hinter dem Hintergrund
liegt. Ich bin einer der Hintergründe und der Gründe, weil ich glaube, ich war in den letzten 25 Jahren sicher nicht mehr da.
Ja, aber früher?
Boah, als Student weiß ich nicht, wie ich mich darum, da war ich eigentlich meist bei H&M. Du, ich hatte nicht viel Geld und Mode war jetzt auch nie so mein besonderes Steckenpferd. Also ich bin ja Gott sei Dank noch Teil einer Generation, die auch im Jutesack hätte rumlaufen können, ohne irgendwie schräg angeguckt zu werden. Wir waren halt die Öko-Bewegung und wir konnten machen, was wir wollten. Und ich bin wirklich froh, dass wir damals diese Freiheit hatten, die heute, ich sehe das ja meinen Kindern, die Jugendlichen nicht mehr haben. Also da muss man immer wunderbar gekleidet sein, gut aussehen, gut erscheinen, auf sozialen Netzwerken im richtigen Licht sich präsentieren. Also ich bin froh, dass ich damit nicht viel zu tun hatte.
Du hast die Frage jetzt in etwas andere Richtung interpretiert. Das ist auch spannend, als ich sie eigentlich gemeint habe, weil ich habe mir schon gedacht, dass du nicht bei Esprit warst in letzter Zeit oder dich nicht dran erinnerst. Ich nehme mich auch nicht. Ach so. Und das ist, finde ich, bei diesen ganzen Insolvenzen, die wir des Öfteren hören oder bei den Firmen, die pleite gehen, manchmal bedeutet ja, den habe ich bei Herrn Habeck auch gelernt, Insolvenz bedeutet ja gar nicht Insolvenz, ja, aber das ist ein anderes Thema. Nee, aber was ich jetzt tatsächlich im Ernst meine, ist, da kommt immer so automatisch so ein Reflex, das große Bedauern und dann überlege ich im zweiten Schritt, wann war ich das letzte Mal bei Wormland, wann habe ich mir das letzte Mal von Bre eine Tasche gekauft, wann war ich das letzte Mal bei Galeria Kaufhof, wann war ich das letzte Mal bei Peek und Kloppenburg, wann war ich bei Reno,
etc.
Nein, ich will damit nur sagen, wenn eine Firma ihren Zenit überschritten hat und Fehler macht, dann ist das so. Das ist für die Mitarbeiter ganz bitter, aber diese Firmen haben es ja alle nicht geschafft. Die sind einfach schlecht, oder?
Ja, ob sie schlecht sind. Manchmal, also ich glaube, man hat auch ein bisschen Pech gehabt durch Corona. Das hat sicher die Krise nochmal beschleunigt. Aber insgesamt hast du recht, das ist halt irgendwie schöpferische Zerstörung. Neue Modelle am Markt haben Erfolg. Und wenn die alten nicht gut genug sind, haben sie Misserfolg. Ich glaube, warum das so interessant ist für die Leserinnen und Leser, ist, dass da so ein Stück Vergangenheit mit reinspielt. Jeder kennt diese Namen, jeder hat da mal irgendwann eingekauft. Und dann kommt da auch, glaube ich, so ein bisschen Wehmut rein und vielleicht auch ja das Gefühl, so war es damals, als ich jung war. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil jetzt ansonsten so eine Meldung eigentlich verrauscht.
Ja, mittlerweile hat man sich auch fast dran gewöhnt, dass es ständig irgendwelche Insolvenzen gibt.
Ich finde das schade, weil die Innenstadt, also ich meine, das war früher unsere klassische Samstagsbeschäftigung. Wir gehen in die Stadt.
Ja,
das man recht. Ging in die Stadt, man hat da ein bisschen die Läden angeguckt, man hat, darf man das heute noch sagen, schöne Mädchen angeguckt. Darf man wahrscheinlich nicht mehr sagen, oder?
Also bei mir darfst Shitstorm du das sagen.
Gegen deinen Podcast.
Nein, wenn überhaupt bitte nur legen gegen Sie dich. Los, ja. Moin. Moin, hamburg@abendblatt.de übrigens die Mailadresse. Ja. Jetzt aber das Hauptthema. Jetzt haben wir schon ein paar Minuten auf. Mit dem
also, anderen. Du hast wahrscheinlich geahnt, dass ich die 1 wähle, aber jetzt ab nächster Woche wird es schwieriger, weil dann gibt es ja keine Spiele mehr. Mal sehen, ob wir morgen überhaupt Platz 1 verteidigen. CDU-Plan gegen den politischen Islamismus und den politischen Islam.
Ja, darf ich da als erste Frage mal stellen, bevor wir auf die Punkte kommen? Fragen. Politischer Islam und Islamismus, wo ist denn eigentlich der Unterschied? Gibt es den oder ist der mir nur nicht bekannt? Weil das in den Debatten wechseln ja diese Begriffe ganz oft. Ne? Und das deswegen habe ich auch beide hingeschrieben. Ich kann den Unterschied gar nicht erklären.
Ich hätte, glaube ich, auch Probleme damit, den Unterschied jetzt so eindeutig aufzuzeigen. Denn immer dann, wenn der Islam von einer Religion zu einem politischen Anspruch wechselt, wird es islamistisch. Insofern sind das, glaube ich, zwei Begriffe, die zumindest ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen, aber auch, glaube ich, einfach der Zuhörer, als eins begreifen. Und das wissen wir in Hamburg jetzt seit den vergangenen Wochen. Das ist jetzt nicht nur ein Randproblem.
Und deshalb tippe ich mal, hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion diese Woche einen Antrag beschlossen, über den sie im Bundestag ja debattieren wollen und werden, da geht es darum, was könnte man dagegen tun? Nun kommt das natürlich von jemand, der über Paschas geredet hat etc. Trotzdem sollten wir, finde ich, versuchen mal so ernsthaft wie möglich darüber zu diskutieren, nämlich Friedrich Merz logischerweise. Es geht ja darum, den politischen Islam, das ist zumindest die Aussage von Merz, als Gefahr für unsere freiheitliche Demokratie jetzt wirksam zu bekämpfen. Das haben die auch ganz geschickt der Bild-Zeitung natürlich vorab gegeben.
Ja,
die hat groß darüber berichtet. Aber nichtsdestotrotz, es ändert ja nichts daran. Ich finde, wir sollten über ein paar Punkte diskutieren, wenn du einverstanden bist.
Ja, unbedingt. Also ich muss sogar da voranstellen, ich finde richtig und wichtig, das zu tun. Und kann man nicht sagen, dass das die CDU exklusiv hat. Ich glaube, das sind andere Parteien auch interessiert, den Islamismus zurückzudrängen, aber das Thema erstmal aufzugreifen, halte ich für total geboten, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat weniger die erste Demo, wo hier in Hamburg 1100 Menschen ein Kalifat gefordert haben, verstört, als vielmehr die Reaktion der vielbeschworenen Zivilgesellschaft, als dann in der Woche drauf, muss man ja sagen, mit guten Rednern, mit dem Aufruf von fast allen Parteien, weniger Menschen dahin kamen. Weil das hat gezeigt, dass die Zivilgesellschaft oder zumindest große Teile unserer Gesellschaft dieses Problem offenbar nicht als Problem erkannt haben. Während wir sehr sensibel, Gott sei Dank, und sehr wach reagieren auf die Bedrohung von rechts, nehmen ganz große Teile der Gesellschaft, aber auch der Medien, die Gefahr durch den Islamismus nicht wahr.
Würde ich mich dir anschließen, ich muss aber auch gestehen, ich war auch nicht da.
Ich war auch nicht da.
Was,
ich war
was,
in Berlin, ne?
Da ja, war die Demo. Mich nicht. Regt das Thema schon, also bis es aufregend klingt ja immer so nach Wutbürger. Also es erfüllt mich schon mit Besorgnis, ein bisschen Staatsfragen ausgedrückt. Und ein Punkt, der in diesem Papier drin steht, ist, wer in Deutschland zur Abschaffung der demokratischen Grundordnung aufruft und diesen berühmten Gottesstaat möchte, also öffentlich sagt, den brauchen wir, der soll ins Gefängnis, sagt die CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
Das halte ich jetzt auch für eine Forderung. Das klingt jetzt erstmal alles so sehr kraftmeierisch, aber am Ende des Tages leben wir Gott sei Dank in einem Rechtsstaat. Und ob dieser Aufruf dafür reicht, um ins Gefängnis zu gehen, das würde ich dann doch arg mit Fragezeichen versehen. Also man sollte ein bisschen gucken, dass man auch die Verhältnismäßigkeit dessen, was man schützen will, betrachtet. Also das heißt, wer den Rechtsstaat verteidigen will, darf den Rechtsstaat nicht außer Kraft setzen. Und diese Forderung, finde ich, geht schon sehr, sehr steil.
Okay, ja, kann ich auch im gewissen Teil nachvollziehen. Ich komme noch mal von der anderen Seite. Gerade von dir habe ich ja etwas mitbekommen als Anregung. Und darüber haben wir beide schon gesprochen hier im Podcast. Und du hast darüber auch geschrieben. Eine Sache, über die ich am Anfang so ein bisschen gestaunt habe und ich gedacht habe, auf welchem Pfad führt mich das denn jetzt? Du hast mal gesagt, wir müssen uns schon an der einen oder anderen Stelle mal Gedanken machen über bestimmte Bereiche unseres Grundgesetzes. Ob das tatsächlich heutzutage, also so habe ich dich zumindest verstanden, korrigier mich sonst.
Du meinst damals den Paragraph 16 mit politisch Verfolgte genießen Asyl, oder?
Ja, da hast du aber darüber, da hast du das Thema an sich in den Raum gestellt. Und meine Frage wäre jetzt, es ist nicht das gleiche, über das wir gerade reden, habe ich verstanden. Aber trotzdem, ich habe die Frage auch diese Woche unserem Kollegen Christoph Rybacek gestellt. Ich staune so ein bisschen darüber, weil das Grundgesetz, als die Mütter und Väter das Grundgesetz, wie es immer so schön heißt, das geschrieben haben, die haben doch nicht im Ernst damals geahnt, dass hier mal Menschen über die Straße laufen, die sagen, wir brauchen ein Kalifat in Deutschland.
Das gab es halt damals auch nicht.
Und nee, das ist, wie soll man sowas vorhersehen?
Das finde ich auch das wirklich historische Drama dieses islamischen Bogens. Das sind ja alles Staaten, da hat der Westen auch sicher zu beigetragen, die als das Grundgesetz geschrieben wurde oder auch noch in den 60er Jahren, die weit davon entfernt waren, den Islam politisch zu verstehen. Wenn du dir mal alte Bilder anguckst aus Kabul oder aus Bagdad oder aus Teheran, sind das total liberale Gesellschaften gewesen. Ja. Mit Frauen in Minirücken.
Absolut.
Heute haben wir, muss man sagen, also das geht von Algerien halt bis Pakistan, eine Region, wo der Islam immer stärker politisch gedeutet und verstanden wird. Und da muss man schon die Frage stellen, ob ein religiöses Konzept, was Jahrhunderte alt ist, für die moderne Gesellschaft des 21. Jahrhunderts taugt. Da habe ich so ein paar Zweifel.
Ja, aber was mich doch ein bisschen wundert einfach, und ich kann verstehen, dass da manche Leute so ein bisschen mit den Zähnen knirschen. Wir machen uns zu Recht Gedanken darüber, ob die AfD verboten werden müsste. Gedanken darüber machen, ob man es denn mal
ist. Gedanken kann man sich immer viele machen, sollte man sogar. So.
Und wenn man, ja, danke. Und wenn du dann tatsächlich zu der Erkenntnis kommst, man müsste diese Partei verbieten. Die sitzt zwar im Bundestag und wir wissen, wie viele Anhänger sie hat, das mag alles richtig sein. Aber diese Schritte gehen wir, finde ich, beim Islamismus eben nicht. Ich finde nicht, dass man auf die Straße gehen kann und sagt, ich gehe mit der Axt an unsere Grundwerte, ich zerhacke auf dem Haufen des Brennholzhaufen unser Grundgesetz und sage, wir brauchen ein Kalifat. Ich finde, das geht schon sehr weit. Und ich finde, das ist
sind zwei verschiedene Dinge,
aber ich komme da nicht mit.
Bin ich Islamversteher?
Nein, also,
so verstehe ich nicht. Du weißt, Islamversteher, auch da bitte Islamismusversteher bin ich sicher nicht. Islamversteher leider auch nicht. Aber der Punkt ist, ich glaube, da sollten wir auch ein bisschen zurückhaltender sein. Ein bisschen entspannter. Weil wenn ich sehe, was auch regelmäßig auf Mai-Demos zum Beispiel auch von der Linken Feuer und Flamme dem System und alles quasi skandiert wird, da muss man auch sagen, ja, wird jetzt auch nicht unbedingt vom Grundgesetz gedeckt, aber kann man aushalten. Mhm. Das sind jetzt erstmal wirklich versprengte Gruppen von Irrlichternden. Was mir halt ein bisschen Sorge macht, ist, dass es schon, und das zeigt ja auch dieser Anführer, der Boateng, dass der so ein bisschen funktioniert wie so eine Art Islamismus-Star, der also viele junge Leute, die offenbar selber nicht so genau wissen, wohin sie wollen, von ihm angesprochen werden. Dass Leute, die vielleicht auch sich hier nicht wohlfühlen oder auch Rassismus-Erfahrungen gemacht haben, plötzlich denken, das ist der richtige Weg. Und da habe ich Angst vor. Ich habe Angst davor, dass die Gesellschaft, ja, immer weiter zerfällt und eine Gruppe, die muss gar nicht groß sein, von solchen Fanatikern halt dazu führt, dass also überall die Mauern weiter hochgehen.
Hm. Ja, ich bin mir, also dieses, so ein paar Versprengte, ich finde nicht, dass es ein paar Versprengte sind.
Naja gut, das sind jetzt, man muss sagen, auch das ist noch interessant und auch das ist eher frustrierend. Die Zahl der Demonstranten hat ja bei der zweiten Demo sich nochmal verdoppelt. Also insofern hast du vielleicht nicht ganz Unrecht mit der Aussage, das sind nicht nur Versprengte, aber es ist jetzt auch keine Mehrheit. Also ich will das Problem gar nicht kleinreden. Wir haben dieses Problem auch, und da weißt du, habe ich immer eine klare Meinung zu gehabt, uns auch ein bisschen ins Land geholt. Also wir hätten oder wir haben, wenn wir klaren Auges in die anderen Länder geschaut haben, gesehen, welche Probleme wir uns mit massenhafter Migration aus diesem arabischen Raum ins Land holen. Das hätten wir sehen können. Wir hätten nach Frankreich gucken können, nach Belgien, auch nach Schweden.
Haben oder auf Karl Lagerfeld hören, der hat es vorher gesagt.
Oder Karl Lagerfeld. Also das übrigens, weil ich vorhin so sagte, irgendwie nachdenken hilft. Als Karl Lagerfeld damals sagte, wie kann das Land, also jetzt in freien Worten, das irgendwie für den Holocaust verantwortlich ist, die größten Judenhasser ins Land kam, war die Empörung groß. Er wurde dutzendfach verklagt wegen Volksverhetzung. Natürlich sind viele von den Menschen, die damals gekommen sind, keine Judenhasser.
Selbstverständlich.
Aber Teil der Wahrheit ist auch, es sind deutlich mehr Judenhasser anteilsmäßig darunter gewesen, als wir hier im Lande haben. Und wir haben das Problem des Antisemitismus sehenden Auges in das Land gelassen. Und das kriegt man, und das sind ja auch einfach Menschen, die sind so sozialisiert, das kriegt man nicht in einem Integrationskurs innerhalb von wenigen Wochen raus. Das ist schon eine Naivität, die wir da gezeigt haben. Und da, finde ich, da müssten wir drüber diskutieren. Also ich will jetzt nicht über 2000 Kalifatsjünger, die in St. Georg über die Straße reden, sprechen, sondern vielmehr die Frage stellen, was können und was müssen wir tun, damit es nicht mehr werden?
Also, ich stimme dir hundertprozentig zu.
Langweilig.
Das ist... Gut, dann muss ich mir jetzt in Zukunft irgendwas ausdenken, wo wir uns mal so richtig in die Haare kriegen. Aber ich zitiere noch mal 2-3 Punkte aus diesem CDU-CSU-Paket Papier, weil das uns ja hier im Grunde auf diese Schiene gebracht hat. Die CDU-CSU wünscht sich auch Asylbewerber, die in Deutschland öffentlich nach Scharia-Gesetzen rufen, denen keinen Aufenthaltstitel zu geben, A, und B, sie des Landes zu verweisen. Wahrscheinlich rechtlich schon wieder nicht möglich. Aber ich sag mal, was sie geschickt macht, die CDU-CSU, und das hat mich schon bei dieser Pascha-Diskussion so aufgeregt, es ist, glaube ich, schon so ein bisschen Volkes Stimme oder die Stimmung unter den Menschen, wenn du auf einer moralisch-emotionalen Ebene unterwegs bist, dass du sagst, was suchen die in unserem Land? Was wollen die hier? Warum verlassen die nicht das Land?
Das ist einfach das Denken der Leute, was glaube ich, auch gar nicht ausreichend in den Medien diskutiert wird. Es gibt ein Unwillen beziehungsweise auch eine Verwunderung bei vielen Menschen darüber, dass wir als quasi Gastgeber völlig quasi ohne Möglichkeiten sind, die wenigen Gäste, die sich daneben benehmen, wieder loszuwerden. Das ist ja eines dieser Hauptprobleme. Und deshalb finde ich auch dieses CDU-Papier vor allen Dingen erstmal rhetorisch stark. Aber am Ende des Tages, das ist wie mit der Abschiebeoffensive des Bundeskanzlers, sehen wir ja, dass im Alltag es extrem schwierig ist, diese Menschen wieder loszuwerden. Die haben oft keine Pässe. Wenn sie einen Pass haben, dann nehmen sie aber die Herkunftsländer nicht wieder zurück. Also das Hauptproblem ist, und da beißt die Maus keinen Faden ab, wir müssen wieder wissen in Europa und auch in Deutschland, wer zu uns kommt über die Grenzen. Und da immer die Augen zuzumachen und zu sagen, ja, kein Pass, kann man mal, wir können das Problem verstehen. Das ist natürlich am Ende des Tages genau dann das Problem, dass dieser kleine Teil derer, die wir schnell loswerden sollten, dass wir die nicht loswerden. Hm. Und damit übrigens, und das ist natürlich die Gefahr für morgen, übermorgen und die nächsten Jahre, der Grundkonsens in der Gesellschaft, ich glaube, dass Deutschland ein offenes Land ist, dass dieser Grundkonsens offen zu bleiben, immer weiter geschreddert wird. Und das muss man wissen. Und dass man da nichts gegen macht, dass also immer noch irgendwie viele sich überhaupt dieser Diskussion nicht stellen wollen, das macht mich ein bisschen ratlos.
Als letzten Punkt, wir wollen ja hier nicht nur, ich sag mal, PR für die CDU-CSU machen.
Nee, mach ich ja gar nicht.
Nee, aber weil ich das jetzt hier so fleißig zitiere, ein Punkt, der mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, das wäre schon geregelt oder es würde Sinn machen, also gesunder Menschenverstand wäre das Stichwort, das Bundeskriminalamt soll über die internationalen Terrorlisten hinaus, zitiere ich hier mal aus der Bild-Zeitung, eigene Listen über terroristische Organisationen und deren Unterstützer führen. Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit?
Naja, also dafür haben wir eigentlich die Schlapphüte, ne? Also,
ja. Aber scheinbar ist das nicht der Fall.
Ja, weiß ich auch nicht. Also es ist ja erstmal ein Programm, das stellt man ins Schaufenster. Ja. Man will deutlich machen. Was will man deutlich machen? A, wir haben das Problem erkannt, was ich eben gesagt habe, was viele Leute
vermissen.
Finden
wir wichtig.
Und B, viel relevanter noch, auch für die politische Hygiene. Wir brechen mit dem Kurs von Kanzlerin Angela Merkel, die ja wirklich den Unsinnssatz gesagt hat, man kann Grenzen nicht schützen. Was so lange galt, bis Corona kam, da konnte man sogar die Grenzen zumachen. Also da muss man ganz ehrlich sagen, diese Kurskorrektur ist für eine konservative Partei total überfällig gewesen. Mhm. Weil, dass die SPD und gerade die Grünen sich damit schwer tun, Haken hinter. Die kommen aus einer anderen quasi ideologischen Bewegung. Aber das Konservative, also wie so eine, das sagte nicht ich, sondern ein britischer Soziologe, sich benimmt wie ein Hippie. Das war für viele Wähler bis heute nicht erklärbar. Und von daher ist diese Kurskorrektur eine Schaufensterpolitik.
Okay, verstanden. Also ich fand es auf jeden Fall spannend, deine Meinung dazu zu hören. Ich hoffe, du bist mit der Auswahl der Themen insgesamt nach wie vor zufrieden und sagst, ich komme wieder.
Ja, sonst komme ich nicht wieder.
Hast du Urlaub geplant?
Nee, ja, aber jetzt noch nicht.
Sehr gut, sehr gut. Das war das Ende von Episode 165 am Samstag. Matthias, die gute Nachricht für unsere Hörer, ich weiß nicht, ob du sie auch als gute Nachricht empfindest, du bist morgen auch in der Episode drin. Am Sonntag nämlich, zusammen mit Lars Haider und Sebastian Günther, unserem Producer. Frag sie noch für wen. Und es geht um das Thema Ampel. Ich glaube, da hast du sowohl du als auch Lars, ihr habt konträre Meinung. Haben wir jedenfalls das Gefühl, Sebastian.
Mal sehen.
Und das wollen wir so ein bisschen auf die Spitze gleich treiben. Das werden wir morgen hören hier bei uns im Podcast bei Hamburg am Morgen. Matthias, vielen Dank und einen schönen Samstag.
Dir auch, danke.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.